Wir waren das erste Mal in Bayern. Nachher haben wir das erste Mal kennengelernt. Geht okay, gut. Und dann hat der ganze Weg begonnen mit hier, mit der Anstellung als Missionar von Dambau und dann Nepal, die ganze Geschichten, wo wir hier mit reingespielt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns schon so lange uns schon kennen. Und wie gesagt, wir als Familie, wir sind seit 1984 bei der Kontaktmission dabei. Ich war eigentlich ursprünglich Physiotherapeut von Beruf und hat Gott mich dann weggerufen, in den Dienst, in die Bibelschule zu gehen, habe dann noch weiter studiert. Und seit 87 oder 88 leite ich die Kontaktmission. Und als wir 1984 eingestiegen sind, hatte die Mission 6 Mitarbeiter oder 7 vielleicht. Wir waren dann die 8. Mitarbeiter und heute wird gleich sehen, dass die Arbeit enorm ausgebreitet. Zu der Zeit waren wir nur in Österreich tätig und jetzt sind wir in, ich glaube, 48 Ländern tätig oder 44 Ländern sind wir, glaube ich, momentan tätig, wo wir zurzeit arbeiten und Missionare ausgesandt haben. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht, hier Mitarbeiterentwicklung, seht ihr vielleicht diese Folie, wie sich die Sache entwickelt hat. Wir hatten Ende vom Jahr 2015, hatten wir 288 Mitarbeiter und die nächste Folie zeigt euch, in welchen Ländern wir arbeiten. Die grünen Felder, da sind die Länder, wo wir arbeiten und wir haben immer wieder neue Felder zubekommen. Brasilien fehlt hier, in Südamerika sehe ich gerade, in Afrika fehlen auch 2 Länder. Also wir kommen laufend neue Mitarbeiter zu, die dann ausreisen als Missionare und dort in diesen Ländern das Evangelium verkündigen und dort als Missionare leben. Es macht sehr viel Freude zu arbeiten mit diesen Leuten. Und wir haben auch viele Leute, die dann von Südamerika oder von Afrika zu uns kommen, die uns dann helfen, Europa Gemeinden mit aufzubauen und dort auch dabei zu sein. Ich habe eine Folie von der Kontaktmission. Ich habe Ihnen noch ein paar Bilder mitgebracht. Eine meiner Reisen, da einfach das so ein bisschen sehe, was ich da gemacht habe. Das ist ein Bild von Paraguay. Und zwar ist dort ein Schulungszentrum, wo sie Missionare vorbereiten, damit sie hier nach Europa kommen können. Und Ende August sind wir beide bei einer Konferenz in Kolumbien. Und da wird eine große Missionskonferenz sein, wo es hauptsächlich darum geht, wie kann auch Südamerika den Missionsauftrag erfüllen. Und die nächste Folie zeigt euch für einen meiner Lieblingsländer, das ist Indien, wo ich alle 2 Jahre hingehe. Jetzt haben sie gemeint, soll jedes Jahr kommen, warum auch immer, ich weiß nicht so genau. Das führe ich immer so ein Leiterschaftsseminar durch. Und dann bei der nächsten Grafik könnt ihr sehen, das sind halt alles Pastoren, die da sind. Und hier ist eine Absolvierung von jungen Studenten, die als Evangelisten ausgebildet werden, dann die Dörfer gesandt werden, um das Evangelium zu verkündigen. Und ihr seht schon, ich habe hier meinen Hut auf, hier meinen Masterhut, wo ich dann ein bisschen, das ist nur in Indien habe ich ihn auf, sonst nirgends. Da ist es wichtig, dass ich ihn aufhabe, sonst kann ich das nicht aufsetzen. Ja. Und die nächste Folie zeigt euch noch, die Evangelisten bekommen Fahrräder geschenkt zur Absolvierung und dann gehen sie in die Dörfer, um dort Evangelium zu verkündigen. Übrigens ohne Gangschaltung, ohne alles, aber sie sind sehr stolz auf diese Fahrräder, die sie da bekommen. Ich möchte auch heute Abend mit einem Psalm euch nahebringen, der mir in letzter Zeit wichtig geworden ist. Und wir haben schon 2 Psalme gehört. Ich habe, hoffentlich ist einer dabei, den ihr gelesen habt. Und jetzt habe ich einen 3. Psalm noch. Aber ich denke, es wird alles in die eine Richtung auch gehen. Psalm 96. Sing dem Herrn ein neues Lied. Sing dem Herrn alle Welt. Sing dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt um den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle der Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Bet an den Herrn heiligen Schmuck, es fürchten alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdreich gegründet, dass er nicht wankt, errichtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brausen, was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, jauchzen solle alle Bäume im Walde, vor dem Herrn, den er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
Amen.
Ja, diese Psalmverse drücken etwas aus von der Herrlichkeit Gottes. Drücken etwas auf von der Größe Gottes, dass Gott über allem steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so nach einer Woche hier, die letzten 14 Tagen waren ja recht geschichtsträchtig in Deutschland. Da sind wir Europameister geworden, das war ein schönes Ereignis. Dann war die Abstimmung über Ehe für alle in Deutschland, sehr traurig eigentlich. Und dann jetzt diese Woche G20-Gipfel, Krawall in Hamburg. Einmal können wir den Eindruck haben, die ganze Welt steht Kopf. Wo sind wir angekommen? Manchmal kann es einem Angst machen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich an diesem Psalm lese, das ist mein Anliegen heute Nachmittag, heute Abend, dass wir dann neu entdecken, dass unser Gott größer ist als das, was um uns herum ist. Und dass er zum Ende der Herr sein wird und sich offenbaren wird als der Herr. Ja, und ich habe auch diesen Psalm nochmal gelesen, habe in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, wenn wir diesen Psalm richtig verstehen wollen, dann müssen wir auch das von der Götzenwelt her mal sehen. Und ich würde euch viele Beispiele erzählen, was ich gerade in Indien erlebt habe, was da das gewesen ist. Ich war dann in Indien letztes Jahr im November und habe viele Dinge erlebt, die mir wichtig geworden sind. Jetzt die ersten zwei Verse, wo ich mal anschauen will. Sing dem Herrn ein neues Lied, sing dem Herrn alle Welt, sing dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass oftmals die Bibel von einem neuen Lied redet. Und zwar immer dann, wenn es eine besondere Gottesoffenbarung war, wenn Gott besonders gesprochen hat, dann entstand ein neues Lied. Und in diesem Psalm kommt so oft dieses neue Lied vor, dieses neue kreative Denken. Die Seele kommt zum Schwingen und sie versucht, die Erlebnisse mit Gott in ein Lied zu formieren, in ein Lied hineinzubringen. Und es ist auch interessant, wenn man die Kirchengeschichte in Europa anschaut, stellt man fest, dass jede Erweckungsbewegung auch neue Lieder hervorbringt. Dass immer wieder etwas Neues entsteht, wie immer Gott dazu redet. Und immer wieder wird dazu aufgefordert in der Bibel, durch Gesang den Herrn zu loben. Das Ziel ist die Verkündigung des Heils durch Lieder. Zum Beispiel habe ich auch ein gutes Beispiel erlebt in Indien. Ich habe viele Beispiele von Indien mitgebracht. Ihr wisst, da haben die Christen ja sehr viel Druck. Sie sind ja bis Jahr 2021 soll Indien wieder ganz hinduistisch sein. Alle Christen sollen sich wieder zum Hinduismus bekehren. Und man darf ganz wenig öffentlich auch in so Schulen vom Evangelium erzählen. Also auch keine Bibel verteilen. Es ist aber so, dass unser Missionar dort in Indien hat viele Schüler, hat viele junge Menschen, die Schulausbildung machen. Da hat sich gefragt, wie kann man jetzt ihnen Evangelium sagen? Was kann man ihnen deutlich machen? Und ihr wisst vielleicht, dass Indien tanzen sie sehr gerne. Tanz gehört zu allem dazu. Die tanzen und immer wieder. Und auch ganz besondere Musik. Und jetzt haben sie angefangen, mit diesen Kindern zu tanzen. Und zwar haben sie neue Lieder geschrieben, zu denen sie tanzen dürfen. Und das Liedgut hat das Evangelium voll integriert. Und interessant, dass dann die Kinder so auf diese Art und Weise Evangelium erleben, erfahren, mitbekommen und eine Entscheidung für Jesus treffen. Und niemand kann etwas dagegen einzuwenden, weil sie ein neues Lied singen, wenn ich mal so sagen darf. Und das ist interessant, dass es immer wieder so deutlich hervorkommt, wie wir neu erleben dürfen, wie das im Grunde genommen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Oder wir werden auch in unseren Liedern, wenn wir die Lieder anschauen, stellen wir sehr bald fest, dass wir immer wieder neues Liedgut haben, wo zum Ausdruck kommt, wie der Herr trägt, wie der Herr Wunder tut. Und oftmals sind diese Lieder entstanden aus einer großen Not heraus. Ich denke an den Gerhard, der große Lieddichter war. Der hat nach einer großen Hungersnot geschrieben, nachdem er 3 Kinder verloren hat, dass Gott auch retten kann aus dieser Hungersnot. Interessant, wie Gott ihn da geführt hat. Erzählt uns den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hier wird das Lob Gottes angesprochen oder ausgesprochen. Und immer wieder versucht uns der Psalmschreiber hinzubringen zu dieser Größe Gottes. Und diese Größe Gottes soll uns bewegen, das Heil anderen Menschen weiterzusagen. Und an diesem Vers wird auch deutlich, dass der Herr der Höchste ist, dass er der Herr ist. Und der Inhalt von den Botschaften, die wir weiterzusagen haben, ist immer Jahwes Herrlichkeiten und seine Wundertaten. Es geht darum, dass unter den Heiden und den Menschen, die Gott nicht kennen, Gottes Wunder erzählt werden. Es geht darum, dass das, was wir mit Gott erlebt haben, andere Menschen erfahren und sie merken, dass das Leben wirklich Auswirkungen hat. Die Größe Gottes und die Autorität Gottes führt zur Furcht unter den Völkern. Negativ ausgedrückt heißt das, wir haben Angst vor unserem Gott. Der Gott ist zu fürchten, steht hier. Also müssen wir doch Angst haben vor unserem Gott. Positiv ausgedrückt kann das heißen? Nein, nein. Weil wir wissen, weil der Herr so groß ist. Deswegen handeln wir aus dieser Furcht heraus und wissen, der Herr ist größer und er hilft uns und er steht uns bei. Wir müssen uns an Gott orientieren, nicht an anderen Mächten oder Dingen. Wenn Gott der Größte und Stärkste im Himmel ist, wer kann da noch gegen uns sein? Wovor sollen wir uns dann noch fürchten? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Und um diesen großen Gott geht es hier. Und die Bibel möchte uns zeigen, dass wir einen großen Gott haben, einen mächtigen Gott haben. Einen Gott haben, der wirklich zu fürchten ist, aber wir haben den direkten Zugang zu diesem großen Gott. Alle Götter der Völker, sagt hier unser Schreiber, sind nur Götzen. Aber unser Gott ist der wahre Schöpfer vom Himmel und Erde. Und hier wieder merken wir, unser Gott ist größer. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von den Götzentempel von Indien, wo ich da gewesen bin. Und das zeige ich euch deshalb, ich habe noch nie so Leute gesehen, so dunkle Leute mit dunklen Augen, die richtige Furcht hatten, als sie durch diese Tempelanlage gegangen sind. Wir haben da nicht überall hingehen dürfen, aber für mich war es eindrücklich zu sehen, wie die Menschen Angst haben vor diesen Göttern und wie ihre ganze Motivation darin besteht, diesen Göttern irgendwas zu opfern, damit diese Götter irgendwie ihnen gnädig sind. Ich habe Menschen gesehen, die haben tagelang ausgeharrt in bestimmten Plätzen, um dass Gott ihnen vielleicht gnädig sein könnte. Und im Grunde genommen haben sie Gott erlebt. Haben sie nicht erfahren, sondern sie haben einfach diese Furcht Gottes erlebt. Oder ich erinnere mich, an ein Beispiel von Indien, als eine Frau, glaube ich schon 3 Kinder, war sie hochschwanger, die Frau von einem Pastor, und alle 3 Kinder sind dann vorher gestorben, also Frühgeburten, alle gestorben. Und jetzt kommt der Druck auf diese Frau so stark, sie soll doch wieder opfern, den Götzen, weil diese Götzen wieder furchtbar sind, weil die Götzen sie strafen. Oder ein Kind hat beide Handgelenke gebrochen, einen Baum runtergefallen, und die Familie wusste nichts Besseres, als es gab 100 Ziegen zu nehmen, sie zu opfern, anstatt Gott anzubeten, Gott zu bitten, dass es das Kind heil macht, weil sie Angst hatten, dass der hinduistische Gott sie strafen wird. Ich habe selten in einer Kultur, gerade in Indien, so erlebt, wie Menschen Angst hatten vor ihrem Gott. Wie sie Angst hatten, dass Gott sie vielleicht strafen wird. Und jetzt sehen wir, die ganzen Psalmen an dieser Stelle, gibt uns einen ganz anderen Blick zu Gott. Plötzlich merken wir, wie so eine Straße sich auftut, wo wir plötzlich einen Zugang haben zum Herzen Gottes. Wie wir einfach dieses Herz Gottes erreichen können, durch unsere Gebete, durch das Blut Jesu. Wie ich dann diese Menschen sehe, Pastoren erzählen, wie die Angst in diesen Kulturen ist, in diese Stämme ist, merke ich einfach, wie frei wir sein können, weil wir den Zugang haben zu unserem Gott. Und unser Gott, den braucht man nicht fürchten. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn heiligen Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Hier wird wieder dargestellt, wer der wirkliche Gott ist. Manchmal habe ich den Eindruck in Deutschland, wir können es nicht nachvollziehen, diese Gottesfurcht. Wir haben unsere Götzen auch in Deutschland, es sind viele Götzen, die wir haben, die wir unbewusst vielleicht anbeten, die uns wertvoll geworden sind. In anderen Kulturen ist es offensichtlicher, wenn sie ihre Götter anbeten. Aber hier geht es darum, dass wir lernen, dass unser Gott der höchste Gott ist und dass wir ihm alle Ehre bringen sollen. Ihm alle Ehre geben. Bring da dem Herrn die Ehre seines Namens, bring Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Diese Ehrung Gottes. Wir erleben diesen großen Gott. Wir haben das Herz offen für Gott. Wir können das Herz Gottes hineingehen. Die Ehre gehört dem Herrn. Aber diese Ehrung wiederum mündet auch in Opfer und Geschenke. Kommt in seine Vorhöfe. Die Ehre Gottes bewegt. Und da komme ich zu einem Punkt, wo es eigentlich in der Weltmission darum geht. Es geht darum, die Ehre Gottes wieder herzustellen. Es geht darum, dass Gott wieder die Ehre bekommt in einer Welt, wo verloren ist. In einer Welt, wo von Gott nichts wissen will. Wir müssen oder wir können die Ehre Gottes wieder herstellen. Ich habe ein Beispiel euch mitgebracht, das habe ich schon lange, lange erlebt. Da geht es ja darum, dass Menschen weit weg sind von Gott. Und Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, geben Gott auch keine Ehre. Schon vor langer Zeit war ein russischer Soldat, der im Grunde genommen sehr, sehr verhärtet gewesen ist, der vieles mitgemacht hat in seinem Leben. Und unser Missionar hat mit ihm gesprochen, hat ihm gesagt, und du brauchst Jesus. Du musst als Jesus kennenlernen in deinem Leben. Und er hat dann mit ihm geredet und dieser Soldat wurde ganz, ganz zornig. Er war wütend, hat gesagt, wenn du noch einmal etwas von deinem Gott sagst, dann werde ich dich würgen. Und er sagte zu ihm, kannst du gerne tun, aber ich weiß, Gott liebt dich trotzdem. Eine Woche später war wieder eine Begegnung und der Soldat hat gesagt, du, ich habe über das drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich weiß jetzt, dass Gott mich auch liebt. Und ich möchte mein Leben Jesus schenken. Er ist in Niederkniet, er hat sein Leben Gott geschenkt. Er ist aufgestanden, dieser Soldat, und hat gesagt, meine Hände sind jetzt frei vom Blut. Und was Erlebnis war dieses, dass er jetzt Gott die Ehre gegeben hat. Er hat Gott angebetet und die Zahl der Danksager wurde größer. Und wenn wir wissen, dass Gott auf diesem Thron sitzt, dass er der Höchste ist, dann dürfen wir Gutes tun. Dann dürfen wir alles das, was wir haben, Gott geben. Dann dürfen wir auf diesen Gott schauen, der über allen diesem steht. Als nur das Beispiel von diesen drei Kindern, die gestorben sind, von dieser Frau. Mein Freund Benjamin, so heißt ihr Mann, hat Druck bekommen, Gott zu verlassen. Verlass doch diesen Gott und bete die Götzen wieder an. Und er hat gesagt, nein. Ich stehe zu meinem Gott, weil mein Gott ist der höchste Gott. Wir haben dann für ihn gebetet, ihn gesegnet, die Hände aufgelegt, einfach zu zeigen, wir sind überzeugt, dass unser Gott der höchste Gott ist. Wenn wir überzeugt sind, dass Gott der höchste Gott ist, das führt zur Verkündigung. Und wir können weiter sagen, der Herr ist König. Sagt um den Heiden, der Herr ist König. Er hat ein Erdreich gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker richtig. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdreich richten, mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Hier kommt plötzlich alles zusammen. Die Anbetung Gottes, die Furcht Gottes und dann am Ende schafft der Herr wirkliche Gerechtigkeit. So, und es wird es für uns ganz persönlich in unserem täglichen Leben. Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir alles richtig machen. Und dass der andere nicht es falsch macht. Und er wird dafür nicht bestraft. Wo ist die Gerechtigkeit? Vor Jahren schon hat mir eine alte Frau mal gesagt, die war krebskrank, hat sie mir gesagt, Dieter, ich habe so viele Jahre Gott intensiv gedient. Mein Nachbar hat sein Leben lang getrunken, hat viel Alkohol getrunken. Ich war Gott treu und jetzt bin ich krank. Wo ist denn der gerechte Gott? Eine schwierige Frage gewesen. Auf der anderen Seite merken wir, dass es genau uns bewegt. Warum greift Gott in vielen Situationen nicht ein? Warum schafft er nicht Gerechtigkeit? Wir sind heute durch Essen durchgelaufen, haben die vielen Menschen da gesehen. Ich habe bei mir gedacht, Mensch, warum greift Gott nicht ein und macht mal so richtig gute und große Erweckung? Manchmal haben wir die Frage, warum greift Gott nicht ein? Oder wenn Gesetze manchmal gegen das Gebot Gottes entschieden werden. Oder wenn Menschen wirklich falsch handeln, warum greift Gott nicht ein? Bei den ganzen Kriegen, bei allem drum und dran. Warum greift Gott nicht ein? Glaube ist es nur eine verkürzte Darstellung. Ich habe einen Vers, ich weiß nicht, ob ich noch PowerPoint hier drauf habe, in 2. Korinther 5, Vers 10. Eigentlich ein Vers, der mir immer Angst gemacht hat. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dessen jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leben, es sei gut oder böse. Es war für mich dieser Vers eine Befreiung. Weil ich weiß, einmal wird alles offenbar werden. Einmal wird alles gezeigt werden, was wirklich Bestand hat, was wirklich Wahrheit ist. Und eines Tages, sagt uns die Bibel hier, schafft er Gerechtigkeit. Einmal kommt unser Gott und schafft aus der ganzen Erde Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes heißt im Zusammenhang vom Psalm, Gott greift ein und zeigt seine Gerechtigkeit. Er wird seine Gerechtigkeit offenbar machen. So, und jetzt wieder zurück zu meinen Leuten in Indien. Die Evangelisten, wo ihr gesehen habt, diese 10 Leute, 2 konnten nicht dabei sein, weil sie entführt worden sind. 2 von diesen sind enterbt worden, weil sie Jesus nachgefolgt sind, hatten überhaupt keine Familie mehr. Übrigens, und eine von denen ist dann der Leiter geworden von der ganzen Gruppe. Als ich erstmal dort war, habe ich mich gefragt, warum ist das so? Wir haben doch gebetet, dass sie frei werden. Gott kommt und schafft Gerechtigkeit. Eine Frau war da zur Taufe von Indien. Die habe ich dann getauft. Ich habe gemerkt, dass sie ganz sich heiß anfühlt. Sie hatte Fieber. Und nachher habe ich mitbekommen, sie hat sich für Gott extra 10 Kilometer gereist, sich zu Gott zu bekennen, weil sie wusste, einmal kommt Gott und schafft Gerechtigkeit, weil sie viel Druck im Dorf hatte. Meine Geschwister, meine Pastoren, die Brüder und Schwestern dort, wo ich da erlebt habe, wenn sie reingehen in die Dörfer und Druck bekommen, und sie dann verspottet werden, verlacht werden, einmal kommt Gott und schafft Gerechtigkeit. Gott greift an und zeigt seine Gerechtigkeit. Wenn ich das im Petrusbrief anschaue, steht dort, Gott schiebt es so lange auf, weil er will, dass noch viele zu Jesus Christus kommen. Er will, dass noch viele sich zu Jesus Christus bekehren. Und plötzlich wird diese Ungerechtigkeit, die ich manchmal so sehe, wenn ich unterwegs bin, wird plötzlich zur Gnadenzeit. Weil ich weiß, es sollen noch viele Menschen dazu kommen. Und jetzt weiß man weltweit, dass es heute mehr Gemeindegründungen gibt als jemals zuvor. Man weiß, dass sich heute mehr Menschen entscheiden als jemals zuvor. Dass das Wachstum der Christen so schnell ist als jemals zuvor. Dass die Zahl der Christen täglich wächst. Und das zeigt mir, dass Gott uns noch eine Chance lässt, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn wir glauben und erleben, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er der Höchste ist, dann wissen wir, dass uns nichts umschlagen kann. Dann wissen wir, dass alles, dass mein Gott größer ist, egal was auf uns zukommt, egal wie es uns geht. Wir sind auf der Siegerseite. Wir dürfen den Sieg Jesu haben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten in dieser Welt. Aber das heißt auch, dass wir das Evangelium den Menschen, die es nicht kennen, weiter sagen müssen. Die Menschen brauchen das Evangelium. Die Menschen brauchen das Wort Gottes. Die Menschen brauchen das Seelenheil. Und so erleben wir in vielen Ländern der Welt zurzeit wie sich Menschen für Jesus entscheiden. Auch in Deutschland merken wir, wie die Menschen offener sind, wie sie empfänglich sind für das Wort Gottes, wie sie auch Menschen in Deutschland entscheiden. Wenn wir wissen, Gott ist da, wenn wir wissen, unser Gott ist der höchste Gott, dann lasst uns diese Botschaft auch den Menschen sagen. Dann lasst uns diese frohe Botschaft Menschen weitererzählen. Dann lasst uns glauben daran, dass Gott mit dieser Welt noch einen Plan hat und dass er noch will, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Das wünsche ich euch auch als Gemeinde hier, dass ihr erleben könnt, dass Menschen durch euer Dasein Jesus Christus erleben.